NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Juli 1826. Der Todestag von Sir Thomas Stamford Raffles, Gründer von Singapur.
His name is everywhere. On buildings, street signs, hospitals and squares.
Singapur. Auf Straßen, Clubs, Statuen, auf Plätzen, überall ein Name.
Sir Stamford Raffles.
Und dann das Raffles, das Hotel. Koloniale Größe, ferne Erinnerung an das British Empire.
Ich war einmal in Singapur und tatsächlich waren wir dann auch in dem Raffles Hotel. Ich habe mich allerdings dann verweigert, den Singapur Sling, den dort alle trinken, zu nehmen, sondern habe ich dezidiert für einen anderen Cocktail entschieden. Aber das gehört irgendwie zu einem Singapur-Besuch, glaube ich, dazu.
Professor Jürgen Nagel ist Historiker und Ostasien-Experte an der Fernuniversität Hagen. Im Raffles Hotel leistet er sich nicht mehr als einen Drink.
Das ist eines der Top-Hotels für andere Klientels als uns, ja.
Der Namenspatron des Hotels ist Sir Thomas Stamford Raffles, britischer Kolonialbeamter in Südostasien. 1819 entdeckt er Singapur, die Insel südlich von Malaysia, als idealen Ort für den Handel der East India Company.
Dies ist der weitaus wichtigste Stützpunkt im Osten. Für unsere Schifffahrts- und Handelsinteressen ist er mehr wert als ein ganzer Kontinent.
Raffles eröffnet einen Warenumschlagplatz, der schon bald Menschen aus ganz Asien anzieht und in 200 Jahren zu einer Boomtown mit Millionen Einwohnern wird. Bis heute finden sich in Singapur Spuren aus der Gründerzeit.
Geblieben ist eigentlich eher der Charakter der Stadt. Das ist eine multiethnische Stadt und zwar eine multiethnische Stadt, die diesen Namen auch verdient, wo die Bevölkerungsmehrheit der Chinesen, aber auch zahlreiche andere asiatische Volksgruppen und Europäer, Amerikaner und so weiter weitestgehend friedlich miteinander leben.
Thomas Stamford Raffles wurde auf dem Meer geboren. An Bord des Schiffes Anne vor dem Hafen von Port Moran auf Jamaika am 5. Juli 1781.
So beginnt die Biografie, die Lady Sophia Raffles über ihren Mann schreibt. Raffles Vater ist Kapitän von Handelsschiffen. Die Familie ist bei Thomas Stamfords Geburt arm, kratzt aber Geld für seine Ausbildung in London zusammen. Schon mit 14 tritt er als Lehrling in die ostindische Handelsgesellschaft ein, die East India Company. Sie ist mehr als ein Wirtschaftsunternehmen. Sie bereitet die englische Kolonialherrschaft in Indien und weiten Teilen Asiens vor, bildet den Grundstock von Macht, Glanz und Vermögen des britischen Weltreichs.
Wenn man es von hinten betrachtet, aus unserer Zeit heraus, hat die East India Company natürlich für eine Umgestaltung der gesamten asiatischen Welt gesorgt.
Sie formt und prägt Ostasien 274 Jahre lang, von 1600 bis 1874. Die Handelsgesellschaft war gegründet worden, um die Güter des indischen Subkontinents, vor allem Tee, Gewürze, Seide, nach England zu verschiffen und gewinnbringend zu verkaufen.
Eigentlich war es eine Handelsgesellschaft, die dann irgendwann Kolonialagentur wurde, aber es war nicht von Anfang an so, dass sie eine umgestaltende Macht war, sondern sie haben ganz klein schrittweise sich in die vorhandenen Strukturen, Netzwerke eingeklingt, sie dann manchmal von innen heraus übernommen, verändert, manchmal auch überwunden. So, das ist eine 2,5 Jahrhunderte Geschichte.
Raffles übernimmt verschiedene Posten der Company. Zu seinem ersten Einsatz in Malaysia bricht er mit 24 Jahren auf. Im Jahr 1805 muss ein Schiff noch ganz Afrika umsegeln, um nach Asien zu gelangen. Nach etwa 3 Monaten trifft er auf der Prince of Wales Insel ein, dem heutigen Penang. Über die ganze Gegend verfasst er ausführliche Berichte.
Sowohl die Insel Sumatra als auch Java und die Molukken mit Borneo bilden zusammen die malaysische Gruppe. Jedes Volk hat seine Gesetze, Institutionen und seine Sprache mit jeweils eigenen Buchstaben.
Auch das Leben im Dschungel beschreibt er.
Männer tragen ein Stück Baumrinde, das sie an einer Schnur um ihre Hüften befestigen. Die Frauen kleiden sich mit Röcken aus Blättern, die von der Taille bis zu den Oberschenkeln reichen. Die Menschen gehören zum Volk der Kaffer. Sie haben Haare wie Wolle und unterscheiden sich deutlich von den Malaien. Die Wälder verlassen sie nie, es sei denn, sie werden aus ihrem Refugium vertrieben und als Sklaven verkauft. Die Malaien halten die Sprache dieser Leute für ein Zirpen, das eher Vogellauten gleicht als menschlichen Tönen.
Thomas Stamford Raffles betätigt sich als Biologe und Zoologe. Und er ist beglückt, als er im Urwald von Sumatra die größte Blume entdeckt, die er je sah. Er präsentiert sie der Welt als Petimum, Cinquin Lily.
Die Blütenblätter sind mehr als einen Meter groß, dunkelrot mit Punkten von reinstem Weiß in der Mitte.
Von Penang wird Raffles nach Java versetzt, das bisher zum niederländischen Einflussbereich in Ostasien gehört.
Zwischen 1811 und 1816 war er dort. In der Zeit hat halt Großbritannien Java verwaltet und Raffles war der Verwaltungschef.
Und wieder geht es ihm um mehr, als dem Land einen englischen Stempel aufzudrücken. Er baut eine Infrastruktur auf, schafft die Zwangsabgaben landwirtschaftlicher Produkte ab, die die Niederländer eingeführt hatten, und entwickelt stattdessen ein Steuersystem. Er läutet das Ende der Sklaverei auf Java ein, zur Freude seiner Frau, die schreibt:
Er schaffte das gemeinste und barbarischste System ab und gewährte dieser so verdienstvollen und fleißigen Bevölkerung eine Freiheit, die ihr bisher auf grausame Weise vorenthalten worden war.
Eine Ausnahme immerhin macht Raffles. Er lässt sich am Gouverneurssitz gerne bedienen.
Er hat auch selber Sklaven.
Historische Bauwerke der Insel erfasst Raffles systematisch und schreibt die erste zweibändige Geschichte Javas, das heute zu Indonesien gehört. Das feuchte Klima hier ist anstrengend. Raffles wird oft krank, seine erste Frau Olivia stirbt. Er ist verzweifelt und wird später noch mehrmals erleben müssen, dass Mitglieder seiner Familie Tropenkrankheiten nicht überleben. So wird es für ihn 1816 Zeit, wieder einmal ins Mutterland zurückzukehren. Auf dem Seeweg nach London vor Afrika im Atlantik liegt eine kleine Insel, St. Helena. Der einstige Kaiser Frankreichs, der besiegte Feldherr, lebt hier im Exil, Napoleon.
Raffles war ja längst jemand, das ist der Gouverneur von Java, und wenn der dann da anlandet, dann kann man auch beim ehemaligen Kaiser dann Audienz sozusagen erbeten.
So einfach ist das aber nicht. Das Schiff darf zunächst nicht anlegen, dann heißt es, Napoleon empfange keine Gäste, dann wieder doch, die Engländer dürften mit ihm reden, ihn aber nicht als Kaiser, sondern nur als General ansprechen.
Als wir kamen, drehte Napoleon sich zu uns um und klemmte seinen Hut unter den Arm. Die Begrüßung war nicht nur unwürdig und linkisch, sie war absolut ungehobelt und herablassend.
Erinnert sich Thomas Travers, der Kapitän, der Raffles begleitet.
Er stellte Fragen nach Herkunft, militärischem Rang und der Schreibweise von Mr. Raffles Namen. Außerdem wollte er wissen, wie sich der König von Java so benahm. Er fragte das alles so schnell hintereinander, dass klar war, auf Antworten kam es ihm nicht an. Deshalb hatten wir gar keine Gelegenheit, ihn persönlich anzusprechen, weder als Kaiser noch als General.
Raffles wird in England zum Sir geadelt und wird befördert zum Generalgouverneur von Bengkulen und Malaysia. Bengkulen liegt auf der Westseite der Insel Sumatra, die heute mit der Naturkatastrophe vom Jahr 2004 verbunden ist, dem Tsunami. Zu Raffles Zeit war es keine sehr angenehme Beförderung, Generalgouverneur von Bengkulen zu werden.
Das ist der miserabelste Posten, den ich je innehatte. Ich habe nichts vergleichbar Heruntergekommenes je gesehen. Die Straßen sind unpassierbar und der Sitz des Gouverneurs ist ein Tummelplatz für Straßenköter und Katzen.
Die Station ist daher auch nur aus einem Grund bedeutend.
Gefallen hat sie ihm nicht. Was er dort sozusagen mitgenommen hat, war, was man alles anders machen müsste, um wirklich einen guten Stützpunkt zu haben. Diese Ideen sind dann irgendwann in Singapur eingeflossen.
Er erkennt nämlich, dass die East India Company einen strategisch günstigen Platz braucht, um den Handel auf Japan und China im Osten auszudehnen und Waren von den Inselstaaten günstig beschaffen zu können. Wieder lässt Raffles Segel setzen. Er umfährt die Insel Sumatra, biegt Richtung Osten und bald erreicht er die Südspitze von Malaysia, die Inselgruppe Riau. Und da findet er einen Ort, den die Handelsmächte bislang übersehen hatten. Er schreibt in einem Brief:
Das ist mein Kind. Ich hatte mir nicht träumen lassen, dass es so einen Ort gibt. Nicht nur die Europäer, sondern auch die Inder hatten nicht die leiseste Ahnung davon.
Der Sage nach soll schon einmal ein Inder das Gebiet betreten haben.
Ein Prinz kam und sah sich einem Ungeheuer gegenüber. Er hielt es fälschlicherweise für einen Löwen und nannte die Insel Singapura, Löwenstadt.
Als Raffles ankommt, leben hier 60-70 Familien in Sumpfgebieten um den Singapurfluss. Es gibt lokale Fürsten, mit denen er Verträge schließen und sicherstellen kann, der Handel, der von hier aus betrieben wird, bleibt in britischer Hand. So beginnt am 6. Februar 1819 Singapurs Entwicklung.
Man kann sozusagen von einer Erfolgsgeschichte in drei Akten sprechen. Das erste wirklich sind die Anfangsjahre unter Raffles, der halt mit seiner Gründung und mit dem klugen Umgang mit ethnischen Gruppen und seiner Überzeugung von Freihandelspolitik und einem rechtlichen Rahmen, den er geschaffen hat, also schon mal die Grundlagen schuf.
Raffles zeichnet einen Plan mit Stadtteilen für die verschiedenen Volksgruppen, die sich hier ansiedeln sollen, vor allem Chinesen und Inder. Bereits nach 2 Jahren schreibt er:
Meine neue Kolonie entwickelt sich rasant. Wir haben sie vor nicht einmal 4 Monaten gegründet. Und schon jetzt ziehen täglich Menschen zu, meist Chinesen. Wir haben schon 5000 Einwohner.
Dass in dieser Phase auch wirtschaftliche Dynamiken aus dem ganzen Umfeld aufgenommen wurden. Die chinesischen Arbeiter kamen ja, weil in Malaysia die Zinnindustrie und die Gummiindustrie einen Aufschwung nahm. Dafür brauchte man Arbeitskräfte. Singapur war gleichzeitig der Exporthafen und die chinesischen Märkte waren geöffnet worden. All davon profitierte Singapur aufgrund seiner hervorragenden geografischen Lage.
In der Verfassung hat er festgelegt, dass Singapur ein Vielvölkerstaat sein soll und dass Spiel und Sklaverei verboten werden. Der Historiker Jürgen Nagel:
Das mag einen, weil es uns heute so sympathisch ist, dass er so etwas vertreten hat, schnell dazu verleiten, dass man ihn so eine Art romantischen Sozialrevolutionär macht. Aber da war er einfach nur Teilnehmer dessen, was sowieso in Großbritannien nach und nach mehrheitsfähig wurde.
Zeitsprung ins 20. Jahrhundert. Die nächste Entwicklung Singapurs zum Stadtstaat und zur südostasiatischen Banken- und Wirtschaftsmetropole beginnt im Jahr 1965.
Und ein dritter Akt wäre dann nach der Unabhängigkeit, wenn wir dann das, was man so als Erziehungsdiktatur genannt hat, ein relativ autoritäres Regime, was strikt auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet war, was staatliche Investitionen unternommen hat, vor allem auch in die Industrie, sodass aus dem eigentlichen Logistikzentrum Singapur ein Industriestandort wurde und ein Finanzplatz wurde. Und das hat das Ganze dann nochmal in die Höhen gepusht, die es heute so erlebt.
Zwei Jahre nach der Gründung Singapurs, zwischen Sommer 1821 und Frühjahr 1822, muss Raffles mit Schicksalsschlägen fertig werden. 3 seiner Kinder sterben an der Ruhr. Danach bleibt das Ehepaar Raffles nicht mehr lange in Bengkulu. Sophia und Thomas Stanford segeln zurück nach England. Am 5. Juli 1826, einen Tag vor seinem 45. Geburtstag, heute vor 190 Jahren, stirbt Thomas Stamford Raffles in London. Er ist hochgeehrt. Nur einer mag in die Lobeshymne nicht einstimmen. Der Pfarrer der Gemeinde von Nord-London. Er weigert sich, Raffles zu beerdigen. Es ist ihm ein Dorn im Auge, dass Raffles sich, wo er konnte, gegen die Sklaverei eingesetzt hatte. Die christlichen Ideale des Geistlichen waren anderer Natur. Seine Familie hatte im Sklavenhandel ihr Vermögen gemacht. Der Gründer von Singapur wird später aber in der Westminster Abbey mit einer Statue geehrt. Und seine größte Hoffnung hat sich bewahrheitet.
Meine Siedlung, Singapur, blüht und entwickelt sich weiterhin prächtig. Wenn nicht irgendein unerwartetes Schicksal es verhindert, wird diese Stadt das Handelszentrum und der Stolz des Ostens.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an Sir Thomas Stamford Raffles, der am 5. Juli 1826 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.